Moin, moin, moin. Heute ist wieder Zeit. Da knallt's und scheppert. Da kannst du auf jeden Fall in Deckung gehen, weil jetzt kommt's. Heute ist Mittwoch, heute ist Bergfest bei der Bundeswehr. Und was knallt am meisten? Genau, der Podcast ohne Gewehr. Der knallt nämlich. Der Bunny Talk mit Dampfi und Mampfi. Und das wird fett. Wir feuern ab in 3, 2, 1. Abfeuern!
Abgefeuert. Hallo, Dampfi. Hallo, Sarah.
Was geht ab?
Hallo.
Wie geht's?
Sehr gut. Super.
Zwei Wochen wieder rum.
Na, schön.
Das heißt, neue Folge von Bundy Talk. Ja, vielleicht gleich vom Anfang weg. Wir hatten in der letzten Folge, hatte ich einen kleinen Fehler. Ich habe gesagt, dass der Soldat, der einen Corona-Verdachtsfall hatte, aus Mali geholt wurde. Das war falsch. Der Vorfall ereignete sich in Afghanistan und betroffen war ein Soldat und dann noch drei Polizisten, die da an der Ausbildungsmission Resolute Support mitmachen. Das dazu. Also war kein Fall in Mali, sondern in Afghanistan. Und dann war das ja nochmal eine Sache, wo wir gerätselt hatten, wie denn das Kommando Spezialkräfte der Marine heißt. Und es heißt tatsächlich genau so, Kommando Spezialkräfte der Marine, KSM.
Ja,
das sind
einfach.
Die umgangssprachlich die Kampfschwimmer, ne? Nicht die Minentaucher, sondern die Kampfschwimmer. Mhm. Dann ist das, haben wir das jetzt vielleicht auch richtig gestellt, diese zwei Sachen. Und ja, dann müssten wir vielleicht nochmal vielleicht ganz kurz die letzte, also zumindest den Teil mit dem KSK nochmal vielleicht ein bisschen Revue passieren lassen, weil es ist jetzt in den letzten zwei Wochen schon wieder was nicht passiert. Es entwickelt sich weiter, die ganze Geschichte. Mittlerweile hat ein Hauptmann aus dem Kommando Spezialkräfte einen Brandbrief an die Verteidigungsministerin geschrieben, in dem er sagt, dass rechtsextreme Umtriebe in der Einheit ignoriert oder gar toleriert würden. Es gibt dazu diverse Artikel von diversen Medienhäusern, die darüber berichtet haben. Und ja, ist auf jeden Fall schon ziemlich krass.
Weit verbreitet, ja.
Ja, also es ist halt krass, was er da halt erzählt. Naja, und wenn man da so ein paar Zitate aus den Artikeln rausnimmt, dann kann man sagen, also das schon in der Ausbildung zum Beispiel hat er miterlebt, dass von Kommandosoldaten in der Ausbildung bereits mit der Waffen-SS verglichen wurde. Die Ministerin hat jetzt auch hier eine Taskforce eingesetzt, die das KSK genau durchleuchten soll. Und ja, also es entwickelt sich weiter. Wir beobachten das mal weiter, aber ja, ich würde mal sagen, ich könnte mir vorstellen, dass das auch am Ende das Ende des KSK bedeuten könnte, wenn das so weitergeht.
Ja, auf jeden Fall, ne? Also vor allen Dingen wäre es auch unklug, wenn es auf jeden Fall aufgelöst wird oder so, ne? Also
ja,
wahrscheinlich immer irgendwas. Ja, gut, ich sag so unklug nicht, wenn irgendwelche Vorfälle da bestätigt sind und das natürlich so in die Richtung geht. Dann ist es natürlich klar, dass es aufgelöst werden muss.
Aber ja, wenn jetzt diese Taskforce tatsächlich, was ich echt nicht glauben kann, zu dem Ergebnis kommt, diese Kommandosoldaten oder ein großer Teil, nicht mal die Mehrheit, aber ein großer Teil, steht eben vielleicht nicht auf der fest auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, nimmt das nicht so genau mit dem Eid aufs Grundgesetz und wie auch immer.
Ja,
ja, dann das kann schon passieren. Also das ist natürlich ja, also ich meine, die Einsatzbereitschaft des KSKs sehe ich jetzt erstmal nicht gegeben, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ja.
Weil das auf jeden Fall in denen ihren Dienstbetrieb massive Auswirkungen auf deren ihren Dienstbetrieb hat. Ja, aber ich sag mal, das haben die selbst über sich gebracht, ne? Das ist jetzt nichts, was von außen reingetragen wurde, sondern das ist ein internes Problem. Die haben das selbst zu verantworten und du weißt es selber. Wir kriegen das eigentlich von Grund auf, von der Pike auf mitgegeben, dass das nicht, eigentlich nicht toleriert wird. Ne? Witzig ja. finde ich natürlich jetzt so Aussagen, dass man jetzt endlich mal gegen Rechtsextreme in der Bundeswehr vorgehen wow. möchte. Ne? Ja. Wo ich sage, okay, seit wann gibt es das Grundgesetz? Seit wann gibt es das Soldatengesetz? Seit wann gibt es die innere Führung? Schön, dass ihr euch jetzt dafür einsetzen wollt, aber ich meine, wir werden das weiter beobachten und mal sehen. Ich denke mal jetzt auch, dass das so nach und nach wieder, das war ja ähnlich wie nach dem Vorfall mit dem Franco A. Da war ja dann auch sehr viel politische Bildung in bei uns zumindest in der Einheit in die Richtung Rechtsextremismus und diese ganzen Sachen, wo auch nochmal ganz klar auf Grundgesetz, innere Führung gezeigt wurde, dass das einfach nicht dazu gehört. Aber wie gesagt, alle Jahre wieder leider.
Ich verstehe das, aber ich kenne ja auch deinen super Spruch, den ich ja eigentlich auch immer hasse. Du sagst immer, es muss erst was passieren, damit dann geprüft wird, ne? Und ich sag, hätte man ja vorher vielleicht schon mal, wie man die Leute beobachtet hat, das irgendwie rausfinden können, wäre das vielleicht nicht so hochgepauscht, wie es jetzt ist, ja.
Ja, die Bundeswehr braucht leider Druck von außen, also auch von Medien. Die ist also aus meiner Bewertung nicht bereit, sich von innen heraus selbst zu reformieren und Probleme von innen heraus auch zu erkennen, sondern es braucht immer, ich nenne es jetzt mal Skandale, die zu Bewegung innerhalb dieser schwerfälligen Organisation führt. Ne? Dann vielleicht nochmal was Kleines, auch was auch in diese Sache passt, ist, dass auch kurz nachdem, glaube ich, wir unsere letzte Sendung aufgenommen haben, gab es dann nochmal Berichte über rechtsextreme Prepper bei den Reservisten oder bei Reservisten. Einer dieser Reservisten war dann auch in dem Corona-Stab vom Landeskommando Sachsen-Anhalt und da war auch ein ehemaliges, also jetzt ehemalig, der ist jetzt im Rahmen dieses Skandals auch zurück, also seine Mitgliedschaft bei der CDU hat er die abgegeben. Da wurde geleakt, ein Chatverlauf von Reservisten. Also wenn man, das hat die Taz recherchiert, hat auch aus diesem Chatverlauf viele Zitate gebracht. Nicht nachvollziehbar und ja, aber wie gesagt, alle Jahre wieder, jetzt kommt das natürlich auf. Ich meine, theoretisch muss man sagen, diese Reservisten aus Sachsen-Anhalt oder wo die auch alle herkommen, die hören auf jeden Fall nicht Bundi-Talk, weil hätten die unsere Sendung gehört, wüssten die, man soll keinen Scheiß in WhatsApp-Gruppen reinposten. Ne, wir haben sie gewarnt, aber ist gut, dass die aufgeflogen sind. Ich hoffe, dass auch da mit ganze Härte vorgegangen wird, um
auf jeden Fall,
die, sag ich mal, aus dem Reservedienst vielleicht auch zu entfernen, weil ganz ehrlich, finde ich nicht, dass das geht.
Sowas braucht man nicht.
Sowas braucht man nicht und
raus mit den Leuten.
Raus aus Deutschland mit denen.
Auf jeden Fall sollen die nicht mehr herkommen. Also die sollen einfach zu Hause sitzen und
ja, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es halt nicht, wie man ein Eid schwören kann. Und dann einfach so, weißt du, diese Menschen haben einfach keine Ehre. Die sagen Sachen, die machen hier den Eid. Ich schwöre, der Bundesrepublik Deutschland tapfer, treu und tapfer zu dienen und das Recht des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Und dann machen sie es halt einfach nicht. Ihnen das Grundgesetz komplett egal. Ne? So, und ich habe jetzt auch noch mal geguckt, im Paragraph 8 zum Beispiel, das Soldatengesetz, steht ja auch ganz klar drin, dass man sag ich mal, fest auf dem Boden der Freiheit demokratischen Grundordnung und natürlich auch in dem Sinne dann zum Grundgesetz stehen muss. Und wer das eben nicht tut, ja, der kann aus meiner Bewertung und ich glaube auch aus gesetzlicher Bewertung nicht Teil dieser Streitkräfte in Deutschland sein.
Ja. Ne?
Das sollte man sich mal überlegen, ob man da in diesen Streitkräften, ob man aus den richtigen Gründen in diesen Streitkräften ist. Ne?
Mhm.
Okay, das vielleicht jetzt mal als kleiner Exkurs zur letzten Sendung, weil sich da einfach noch mal ein paar Sachen aufgetan hatten. Und weiß ich nicht, hast du noch was für den Anfangsblock? Oder?
Also ich hab nichts, ne? Wir werden ja gleich weitermachen und dann...
Genau, okay, wir werden gleich im zweiten Block auf eine Zuschauerfrage eingehen.
Genau.
Und ja, dann hier mach mal eine kurze Trennung und bis gleich.
Bis gleich. Hier Dampfi an alle kommen. Am 3. Oktober 1990, dem Tag der Wiedervereinigung, gehören den Streitkräften fast 600.000 Uniformierte sowie Zivilbeschäftigte an. Derzeit sind es etwa 264.000. In ihrer Geschichte war die Bundeswehr nie größer. Ende!
Hey Dampfi, hey Mamfi. Ihr habt die aktuellen Auslandseinsätze mal erwähnt. Wie sehen die denn aus und was machen die Soldaten dort genau?
So, zurück aus der Pause. Wir haben gerade die Zuschauerfrage gehört. Dampfi,
Ja.
wir haben uns ja dazu entschieden, da ein bisschen über den ISAF-Einsatz in Afghanistan zu sprechen, weil du
Genau.
da auch Kontingentangehöriger warst. ISAF steht für International Security Assistance Force. Lief von 2001 bis 2014 die Mission. Die Mandatsobergrenze war circa, also war dann irgendwann mal 5.350 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten. Also jetzt noch mal ein paar andere Fakten. Also es gibt schon eine Studie aus dem letzten Jahr, die davon ausgeht, dass von 2011, Entschuldigung, 2001 bis 2018 wahrscheinlich über 90.000 verschiedene Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr in Afghanistan waren, weil natürlich dieses Kontingent, das Personal natürlich auch immer rotiert hat. Es gab natürlich welche, die waren öfters da, aber es gab natürlich welche, die waren nur einmal da. Und ich sag mal, ich glaube, die Regel war damals so circa 4 Monate. Wie lange warst du im
Ich war
Einsatz in Afghanistan?
sechs
6 Monate,
Monate.
genau. Das war, glaube ich, so für Heeressoldatinnen und Soldaten war, glaube ich, 6 Monate eher so die Regel.
Ja.
Dann vielleicht noch andere Fakten. 55 Bundeswehrsoldaten verloren ihr Leben. Davon starben 35 durch Fremdeinwirkung. Insgesamt starben mehr als 3.400 ISAF- und OEF-Soldaten. Wie gesagt, aber davon Deutsche 55.
Ja.
Was noch, also was ich eine krasse Spanne finde, aber wahrscheinlich während der Einsatzzeit ISAF sind 20.000 bis 40.000 Zivilistinnen und Zivilisten ums Leben gekommen. Ob das jetzt, leider lässt sich jetzt aus meinem Factsheet hier nicht herauslesen, ob die durch ISAF-Einsatzkräfte ums Leben gekommen sind oder auch durch Taliban und Al-Qaida und was sich da in
Ja.
Afghanistan zu der Zeit alles rumgetrieben hat. Genau, die Mission wurde beendet am 31.12.2014 und in die Ausbildungsmission Resolute Support überführt.
Genau.
Das können wir vielleicht kurz am Ende nochmal was zu Resolute Support sagen. Genau, und ISAF war Sicherheits- und Wiederaufbaumission unter Führung der NATO.
Ja.
Und genau, also was schön formuliert ist, war keine friedenssichernde Blauhelm-Mission, sondern eine friedenserzwingende Einsatz,
Sehr
ne?
gut, ja.
Ne? Ja, mit Zwang. Nee. Okay, Dampfi,
Ja,
dann erzähl mal, Afghanistan, ISAF, was geht ab?
ja. Ja,
Panzergrenadier, was habt ihr gemacht?
also ich war ja auf jeden Fall 2011 im Einsatz, ein halbes Jahr. Also das war halt 200 Tage so circa. Ich bin auch einer der Ersten, der mit runtergeflogen ist, um dieses ganze Gerät zu übernehmen von unseren Vorgängern. Wir haben immer so Vorgänger, sage ich immer dazu. Also eine Truppe, die davor die Mission von 6 Monaten gemacht hat und quasi fast den gleichen Auftrag wie wir durchgeführt haben.
Waren das auch Panzergrenadiere?
Ja, das Ding ist halt, also es ist ziemlich kompliziert, das ganze Thema, weil
Okay.
das Problem ist, du fährst halt nicht nur mit den Panzergrenadieren runter, wenn du ein Panzergrenadier, eine Panzergrenadierkompanie bist. Du hast nämlich zwei Panzergrenadierzüge. Entweder sind die auf SBZ Marder, also auf den leichten Schützenpanzer, oder halt auf Dingo, TBZ und diese anderen Fahrzeuge, alles was auf Rad geht. Ne? Panzer geht ja auf Kette. Und wir hatten einen vom Jägerbataillon hatten wir noch einen Zug dabei, die uns unterstützt haben als Jäger quasi. Und wir waren der SBZ-Marder-Zug, also bedeutet, wir waren auf dem Panzer. Wir hatten 11 Panzer insgesamt, konnten davon nur 4 bewegen, weil wir nur 4 Trupps hatten. Aber so wie die Panzer halt immer zügig kaputt gehen, weil es ein bisschen warm da unten ist, musst du natürlich welche in der Hinterhand haben. Ne? Also wir waren 24 Mann bei uns im Trupp, 24. Also saßen auf dem Panzer ein Kraftfahrer, ein Richtschütze, ein Kommandant, also der neben den Richtschützen oben im Turm steht, und hinten noch drei Soldaten in den Lugen jeweils. Das war's. Also das war.
Was ich damals voll interessant war, wo du mir erzählt hast, dass ihr da mit dem Schützenpanzer Marder da wart, weil ich so aus den Medien gar keine Bilder hatte, dass überhaupt deutsche Panzer zu dieser Zeit in Afghanistan waren. Also ich hatte das gar nicht so in Erinnerung, weil du kennst immer so die Radpanzer, also der Dingo.
Ja, genau.
Und wie auch immer, den du da öfters gesehen hast. Ich weiß nicht, ob Boxer, ob es den da zu
der Zeit gab's schon nicht, gab. Gab's, glaube ich, nicht
aber,
zu der Zeit.
Aber den Fuchs zum Beispiel, also auch ein Radpanzer, ne? Solche Sachen hast du ja öfter, aber so diesen Marder und so, den hast
du gar nicht. 1A5 vor allen Dingen, ne? Musst du auch nochmal betonen, den 1A5, also der war nochmal extra gepanzert und nicht so nicht so eine kleine Klitsche 1A3 hier aus dem Bataillon oder so, also schon
Aber ich hatte das gar nicht im Gedächtnis, dass ich da irgendwie medial mal Bilder gesehen hätte, dass Marder in Afghanistan gewesen wären. Das habe ich erst, sag ich mal, wirklich durch dich erfahren. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte nur diese Bilder immer und auch mit den Dingos, das war ja immer so ein bisschen, so die Patrouille mit Dingos war immer so das, was man so medial mitgekriegt hat, aber so dass deutsche Panzer in Afghanistan waren, habe ich persönlich gar nicht so mitgeschnitten, obwohl ich natürlich wusste, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt auch die Panzerhaubitze 2000 da war. Aber die war, glaube ich, meistens stationär dort betrieben.
In irgendwelchen
Außenstellungen.
Ja.
Ne?
Genau, auf jeden Fall. Ja. Wir waren auf jeden Fall der Marderzug. Ich fand das auch, also eigentlich war das echt gut, ne? Weil du hast halt eine andere Präsenz, wenn du mit so einer Kette darüber über die Straßen fährst, über Felder und Felder nicht, aber über die Straßen fährst, das hat halt auf jeden Fall haben die Leute anders reagiert auf dich, ne? Also das war halt einfach mehr Präsenz, weil unser Zugführer so und so meistens immer die ganzen Unterstützer noch damit dazwischen hatte, wenn wir rausgefahren sind. Also waren wir meistens so ein Trupp von 24 Fahrzeugen in einem Pool. Das ist schon heftig, ne? Und man sagt bei den Panzergrenadieren auch immer, wir sind jetzt ein Zug, das sind vier Marder gewesen, also vier SBZ Schützenpanzer. Und wir haben dann halbzugmäßig immer aufgeteilt. Also zwei sind dann halt in den anderen Zug mit reingegangen, in den, sage ich mal, in den Bravo-Zug oder in den Alpha-Zug. Weil das waren ja Jäger und ein Panzergrenadierzug, aber ohne Kette, nämlich quasi wieder Radfahrzeuge, ne? Um da zu unterstützen halt, ne? Und dann sind wir ganz normal. Also man kann sich das vorstellen, man hat ein Riesenlager. Ich war ja das kann man ja ruhig sagen, in Kundus, ne? Und da war ich in diesem großen Lager erst und dann ist das ganz normal. Du hast eine Teileinheitsführerbesprechung, also alle Gruppenführer und alle Zugführer gehen zum Chef, kriegen eine Lage. Die Soldaten, so wie ich, die Stoppelhopser, sage ich immer, die sind halt zu den Panzern, haben die vorbereitet, ne? Also alles, was an Gerät ist, Funküberprüfung und wie auch immer. Und dann gab es halt einen Befehl, was halt die Lage ist, die nächsten 2-3 Wochen. So war es bei uns meistens. Und dann sind wir von dem Außenlager, also von unserem großen Lager, sind wir rausgefahren, in die City, sage ich immer, ne? Nach Kundus halt direkt rein und haben da mit der afghanischen Nationalpolizei halt quasi ein Lager bezogen. Ja?
Okay, lass uns mal ganz kurz vielleicht das nochmal vielleicht für die Bewaffnung vom SPZ.
Ja.
Marder, das ist ja jetzt nicht der Panzer, wie man sich in Leopold mit so einer richtig fetten Kanone vorstellt, sondern was ist denn die...
20 Millimeter hast du da. 20 Millimeter.
Okay.
Und dann hast du ein MG noch halt drin, ne? Also ganz normal, was du MG halt kennst, was du auch...
Ein Maschinengewehr,
genau, Maschinengewehr, ganz normal. Und die Kampfbeladung, ich könnte jetzt auch sagen, wie viel Munition da reinpasst oder so, ich glaube, das ist auch ziemlich unwichtig eigentlich. Ja, du hast zwei verschiedene Munitionsarten halt, einmal AP und einmal HE, also AP ist panzerbrechend. Und HE ist dann halt Sprengbrand. Und ja, damit kannst du dann halt wirken auf jeden Fall. Ne? Also diese Waffe funktioniert auch immer, egal wie viel Staub es sich in Afghanistan entwickelt. Aber bei dem Maschinengewehr war es schon immer Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay.
Ist ja ganz klar, wenn Dreck in eine Zuführung kommt von irgendeinem einem Gewehr, dann ist natürlich ganz klar, dass es nicht so gut funktioniert. Ne?
Ja. Und was hast du noch auf dem Schirm, was für eine Kadenz diese Waffe hat? Wie viel Schuss pro Minute oder?
Ich weiß es doch alles gar nicht mehr. Das kann ich dir ehrlich. Also ich weiß auf jeden Fall, dass wir halt, dass die beste Zielentfernung immer zwischen 400 und 800 Meter ist. Also zielgenau, damit kannst du immer wirken. Ja, und es ist ja wirklich gedacht, dass du damit auch nur, Ja, weiß ich nicht. Also eigentlich panzergesteuerte Sachen drauf schießen, ne? Und nicht halt mit Sprengbrand oder sowas in irgendein, auf irgendwelche Menschen oder auch sowas. Ne? Das macht man halt nicht. Ne? Das ist halt.
Ja, das ist ja auch, das ist ja, ja glaube also, ich, wenn man den schießen sieht, sieht das ja eher aus wie ein, also ein übergroßes Gewehr als eher wie so eine Kanone,
die ja, zum halt Beispiel so ein Leopard. Ja, genau. Das ist ja echt 20 Millimeter, ist ja auch nichts, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Aber Dampf ist da schon hinter auf jeden Fall, wenn du damit links und rechts Deckungsfeuer schießt oder so, ist das schon ganz cool eigentlich. Ne?
Alles klar. Gut, also weiter zum. Ihr seid da mit der afghanischen Polizei.
Ja, wir sind erstmal rausgefahren aus unserem großen Lager und dann ist das ganz normal. Also dann, wir fahren ja in einem großen Pool raus, nicht in diesen vier Marderzügen, dann hast du noch alles dazwischen. Also Funkstörer hast du noch dazwischen, dann hast du Sanitäter dazwischen, ne, all sowas. Die alle, die mit dir mitfahren und die mit dir zusammengehören quasi, ne, in dem Kontingent eigentlich mit im Pool drin sind. Und dann machst du das und dann dauert die Fahrt natürlich ein bisschen länger, ne? Weil Abstand muss gehalten werden und vielleicht musst du auch irgendwann mal ausweichen, weil halt gemeldet wird, okay, alles klar, auf der Fahrtstrecke kannst du jetzt nicht fahren, weil Verdacht IED oder irgend sowas, ne? Also quasi irgendwo liegt ein faules Ei in der Straße, sage ich immer, ne? Was halt explodieren kann.
Ja, Sprengsätze.
Genau, und dann kann halt sein, dass du dadurch angehalten wirst oder weiterfahren musst. Aber meistens ist das alles glatt gegangen und dann sind wir ganz normal, ganz entspannt in dieses Außenlager reingefahren. Mitten in der City haben da unseren Bereich bezogen. Ja? Da haben sich auch alle Züge lang getroffen. Der Alpha, der Bravo und der Charlie. Ne? Ich war quasi der coole Charlie-Zug. Und da haben wir uns dann halt getroffen. Und dann war das Ganze natürlich klar. Nachbereitung der Fahrzeuge. Natürlich gleich in die Stellungen und hier Dings halt, Stellungszuweisung und sowas, ne? Also Wachposten stellen und sowas in der Richtung. Und dann, haben wir halt das Lager erstmal bezogen. Von da aus sind wir dann unsere Einsätze ganz normal weitergefahren. Also unsere Aufträge, Gesprächsaufklärung in irgendeiner Stadt, ne? Mhm. Und dann halt mal im Halbzug, mal im ganzen Grenadierzug, ne? Und ja. Mhm. Also eigentlich ganz entspannt. Ne?
Okay. Jetzt, ist natürlich so eine Frage, muss man ja immer fragen, hast du denn, du warst ja Richtschütze auf diesem Panzer.
Ja, genau.
Was ist denn die Aufgabe eines Richtschützen auf dem SPZ Marder?
Ja, Richtschütze hat, also du musst dir halt vorstellen, du hast halt den Richtschützen und den Kommandanten neben dir. Und der Kommandant ist der Herr des Panzers, sage ich immer. Ja? Mhm. Und der ist natürlich auch, hat natürlich genau das Gleiche, was du da unten hast. Du hast zwei Richtlinien als Richtschütze, wo du einmal Einzelfeuer hast und einmal Doppelfeuer. Ne? Und dann kannst du dir das vorstellen, als wenn du bei Knight Rider im Auto sitzt und Turm drehst. Ne? Dann kannst du den Turm die ganze Zeit drehen, wie du möchtest. So, da gibt es ja ganz normale Uhrzeiten. Ne? Auch für die Leute, die vielleicht aus dem Osten zugucken. Ich muss leider eine normale westdeutsche Zeit jetzt nehmen. Ne? Also eins bis, was weiß ich, irgendwie ne? von neun bis zwölf beobachten. Und das ist halt der Auftrag erstmal. Und der Kommandant ist natürlich dein Befehlsgeber darüber immer, ne? Also sagt zu dir, keine Ahnung, alles klar, du musst Funk mithören. Du hast schon eigentlich viele Aufträge, muss ich ganz ehrlich sagen. Du musst eigentlich immer beobachten. Das ist immer der Schwerpunkt erstmal. Ne? Und wir sind ja natürlich, wenn wir im Halbtrupp oder im Halbzug rausgefahren sind, hieß es natürlich, keine Ahnung, Charlie 1, sie beobachten, keine Ahnung, von 9 bis 12. Und Charlie 3 dann halt von 12 bis 3. Ne? So halt, also dass du halt natürlich diese 360-Grad-Absicherung auch gewährleisten kannst. Der andere Panzer halt hinten auf 6 Uhr. Das bedeutet, du kannst dann einmal den Turm komplett drehen. Die Kanone zeigt halt nach hinten. Für die Leute in der Luke ist es dann nicht so entspannt. Die sollten dann vielleicht mal abhocken, wenn man schießen müsste. Und sonst hast du ganz normal deine Munitionssorten, dein MG. Dafür ist der Kommandant auch oben zuständig, natürlich das MG natürlich auch im Schuss zu halten, weil du bist ja blöd, wenn du immer rausklettern müsstest, weil du sitzt da unten ja eh in so einem kleinen Käfig. Bei meiner Größe von 1, ich sag mal, ich hole jetzt mal richtig aus, 1,75, ja. 1,73 eigentlich. Ist es eigentlich sehr entspannt. Man kann sich da ganz gemütlich reinsetzen. Ich kann auch in jeder Position da drin schlafen. Aber für Leute, die so, ich glaube, ein bisschen größer sind, die Diskussion gab es ja eh, ne? Dass es nicht so gut ist, wenn die Leute da so groß sind, dann ist es nicht so gut.
Ja, es gibt ja sowieso für Panzergrenadiere eine Höchstgröße, wie man sein sollte, damit man halt, sag ich mal, nicht sich ständig den Kopf an den ganzen Walde. Die Kanten sind natürlich scharf. Überall steht irgendwas raus. Ne?
Ja, ja, ja.
und solche Sachen halt. Ja.
Ja, bei uns war es aber halt auch so, dass natürlich, ich hatte den Zugführer noch bei mir mit aus dem Panzer. Bedeutet,
oh Gottes Willen.
Ja, ja, also das war ein entspannter Panzer. Mein Zugführer war eigentlich sehr, sehr gescheit und in Ordnung. Und das bedeutet, mein Kommandant war halt auch ein Vorgesetzter, also ein Feldwebeldienstgrad. Mein Kraftfahrer war Mannschaftssoldat, ich war Mannschaftssoldat und hinter mir in der anderen, also in der Luke, stand der Zugführer und hat den Panzer von da aus geführt. Also bedeutet, der Kommandant war wohl zur Unterstützung, musste wahrscheinlich ein bisschen sein Navi, also mein GPS mal ein bisschen nachgucken, wo er hinfährt, weil das hat er auch nicht so gut hinbekommen, aber das ist eine andere Geschichte. Und der Zugführer hat dann den ganzen Trupp, also diese ganzen Fahrzeuge, die außen rum waren, natürlich dann gesteuert. Deswegen hatte der eigentlich auch gar nichts mehr vorne mit uns zu tun. Ne? Weil man sagt immer, der Kommandant ist zuständig für den vorderen Kampfraum, also für den Kraftfahrer, Richtschützen und den Kommandanten selber. Und der Truppführer, der eigentlich hinten drin steht, ist eigentlich zuständig für den hinteren Kampfraum des SPZ-Marder. Ne?
Genau.
Ja.
Okay. Und Panzergrenadiere sind ja auch so, dass... Das Ding hat ja nicht ohne Grund eine Heckklappe. Wie viel sind jetzt nochmal hinten als Infanteristen, nenne ich es jetzt
also
mal?
Also eigentlich können, glaube ich, bin ich der Meinung, 6 Stück hinten reinpassen, ne? Dass der Panzer die Schlagzahl später auf 9 hat, ne? Auf 9, die an Bord sind, sage ich mal. Ne? Aber wir hatten natürlich nur die 3 Luken besetzt, weil wir haben 3 Luken.
Ah, okay.
So, weil das Problem ist, du hast so viel Ausrüstung, die du mitschleppen musst, die muss auch so verstaut sein. Und man muss ganz ehrlich sein, sehr, sehr viel Munition, ne? Die du natürlich auch, weil bei uns hieß das wirklich, wenn wir rausgefahren sind, also wir haben keine Eintagesmission gemacht oder so. Wir sind immer rausgefahren in das Außenlager und von da aus sind wir 3 Wochen gestartet. Ne? Und in 3 Wochen haben wir dann irgendwann mal das schöne Lager wieder gesehen, was auch nur Wüste war. Ne? Aber um da ein bisschen runterzufahren und natürlich auch ganz normale Aufträge wieder wahrzunehmen, wie das Fahrzeug in die Inns zu bringen, ne? Also Instandsetzung und sowas und zu warten und wieder, ne, all sowas. Also das ist ja ein Riesenorg und besorgt dann, ne?
Und jetzt mal, wenn ihr 3 Wochen unterwegs waren, lass uns mal über Hygiene reden. Toilettengänge, Duschen.
Ja, können wir gerne machen.
Und wie viel Gepäck ihr dabei hattet, also sag ich mal Unterhosen und wie, also sag mal was dazu.
Also wir machen das so, wenn wir in einem Außenlager waren, jetzt mit der afghanischen Nationalpolizei, und haben uns da halt mit einquartiert und dann hatten wir auch unsere Bereiche, ne? Also haben wir mit 24 Mann schön in einem Zimmer geschlafen, sage ich, in einem großen Raum. Doppelstockbett, ne? Also in Ordnung, definitiv. Und wenn wir dann rausgefahren sind, hatten wir zum Beispiel eine Mission, sage ich mal, irgendwie Gesprächsaufklärung in dem nächstgelegenen Dorf, sage ich jetzt einfach mal, ja? Also sind wir halt rausgefahren, haben dann halt eine Rundumsicherung gemacht und Leute sind halt ins Dorf gegangen. Und zum Beispiel, wir haben draußen irgendwie ein Compound, heißt es immer in Afghanistan. Also irgendwo mitten im Loch irgendwo in Afghanistan haben wir dann halt gestanden und haben dann auch wieder unser Lager aufgebaut und die ganzen Sachen so wie Zelte und wir haben auf dem Panzer geschlafen. Wir haben natürlich dann die Wache dann wahrgenommen abends. Und da hatten wir zum Beispiel also so gepackt, dass wir das immer wieder, dass ich ganz normal Wechselanzüge mit hatte und wir hatten auch so ein Plumpsklo, sage ich immer, ne, so ein Deckelchen und so, aber du kannst halt auch in Afghanistan, gehst du halt, wenn du einen kleinen Felsen siehst, ne, wenn du so einen Stein siehst oder so, gehst du halt auch dahinter, ne, da kommen wir auch zu, wegen Ration, sage ich mal, wegen Essen, kommen wir natürlich da drauf, auch zu sprechen. In den ersten Wochen war es halt immer noch so, dass wir natürlich also das Ehepaar immer gegessen haben, ne, das
Ein-Mann-Paket.
Genau, und da gab es ganz viele Typen, da gibt es natürlich auch Typ vegetarisch und sowas gibt es ja auch alles. Ne? Ich glaube, das war nicht der Schwerpunkt bei uns im Einsatz, weil wir kein Vegetarier hatten, muss ich ganz ehrlich sagen. Da sind schon leckere Sachen drin. Also so ganz normales, also es stinkt normal so Reis, Reis mit, was weiß ich, ne, Hühnchen oder so, aber irgendwie voll, dass du es halt Ewigkeiten essen kannst. Und dann machst du das eigentlich ja immer, wie man das damals gelehrt hat, auf so einen Esbit-Kocher warm halt, ne, so was du früher mal empfangen hast. Aber das ist halt, ach, da hast du eine Gasflasche und sowas, ne, da ist das schon ein bisschen, das hast du dir alles besorgt dann, ne, da im Afghanistan irgendwie vor Ort. Und dann hast du das halt ganz normal warm gemacht oder halt gekocht für den ganzen Trupp, ne, also alle schmeißen ihre Epas zusammen. Natürlich so abgepasst, dass wir irgendwann was zu essen kriegen, dass wir irgendwann ja natürlich durchgehend zu essen haben, ne. Und dann kochst du halt mit dem Trupp, ne. Und natürlich, die anderen sind wieder im Beobachtungshalt oder sowas in der Richtung. Und dann bist du ja auch nicht allein rausgefahren, ne, genau. Und ja, das war's halt, ne?
Ja, und das ist ja auch so, also dieses Ein-Mann-Paket ist ja eine Tagesration. Da ist ja sozusagen Frühstück, Mittag und genau, Abendessen. Genau. Wir alle nehmen ein und noch ein kleines Dessert mit der mit den Panzerkeksen oder diese Bitterschokolade, die soll ja, also zumindest, ich kann das jetzt nicht, sag ich mal, irgendwie medizinisch nachweisen, aber man hat immer gesagt, diese bittere Schokolade ist darin, damit man nicht so oft scheißen gehen muss, ne? Oder?
Ja, das stimmt schon, ja, die stopft auf jeden Fall gut. Also die war bei mir auch irgendwann nur noch über, ne? Also am Anfang, am Anfang schleckst du das gerne, aber irgendwann, irgendwann ist auch mal ne, der.
Weil die ist, glaube ich, in jedem drin, ne? Die ist in jedem
drin. Die ist wirklich in jedem drin, ne? Ich weiß auch nicht, warum die sich das im Afghanistan einfallen lassen haben, das da reinzutun, weil, also es geht ja verschiedene
Typen. Schön geschmolzen, oder?
Ein bisschen warm war es ja leider, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es war trotzdem ja. Okay. Wir hatten ja eine Klimaanlage mit auf dem Panzer noch, die hat aber war eigentlich nur dazu da, damit der Panzer ein bisschen runtergekühlt wird und nicht für die Soldaten da drin unbedingt. Ne?
Es war ja so, ich weiß jetzt nicht, ihr seid unterwegs gewesen innerhalb einer Patrouille mit den afghanischen Polizistinnen und Polizisten.
Nein, falsch verstanden. Rudern wir mal zurück. Also das gab's, so welche Aktionen gab es auch, aber es war nie der Schwerpunkt. Also der Schwerpunkt war, wir sind in das Lager. Ich will das Lager halt nicht betonen, wie es heißt.
Ja, musst du ja nicht. Musst ja,
Afghanistan, ich sag, da war auf jeden Fall ein Lager, wo die, wo auch schon immer Bundeswehrsoldaten drin waren. Ne? Also wo die immer den Wachposten gestellt haben. Das haben wir natürlich übernommen. Ne? Also wir als Verband. Und wir haben natürlich immer wieder einen Trupp ausgelöst dann, ne? Der dann halt vor Ort war. Zum Beispiel war halt irgendein anderer im Auftrag, der nichts mit unserem Kontingent zu tun hatte, ne? Also nicht mit unserem, mit unserem Verband, ne? Mit unserer Kompanie nicht. Und den haben wir dann ausgelöst und da war auch diese afghanische Nationalpolizei drin. Und mit denen haben wir natürlich da drin im Lager zusammen gelebt, aber halt nicht zusammen gekocht oder so, ne? Also es war ziemlich Abstand schon eigentlich gehalten. Aber die sind von da aus, sind die auch, wenn die irgendwas nachgegangen sind, sind die aber mit ihren, ich sag halt immer, mit ihren kleinen Jeeps rausgefahren. Ne? Die haben ja nur diese, diesen Nissan-Fahrzeuge alle, diese komischen, SUVs hier oder sowas, ne? Diese kleinen Fahrzeuge, dann sind die halt raus und dann kamen die halt auch nicht wieder, ne? Also, weil das ist halt, die wurden halt ziemlich oft angesprengt und bei uns war das halt nicht so das Problem. Wir sind aber nicht direkt mit denen immer rausgefahren, ne? Wir sind nur ab und an, wenn wir irgendwo eine Mission hatten und rausgefahren sind von diesem Lager, haben wir manchmal mit afghanischer Nationalpolizei zusammengearbeitet, ne? Also, die sind dann zu uns gefahren, also natürlich unter Sicherung und wie auch immer und sowas, ne? Und haben da mit uns zusammengearbeitet, aber nicht im Schwerpunkt. Manche Patrouille mussten wir mit denen laufen, weil natürlich, klar, es gibt ja immer diesen Dorfältesten im Dorf, ne, der dann Ansprechpartner ist und du kannst ja auch nicht einfach überall reinrennen, ne? Das funktioniert dann nicht, vor allen Dingen, wenn da hier, dann kommen da halt nur welche mit Gewehren und mit ihrer Ausrüstung, das sieht ja auch schon ganz schön gefährlich aus von Weitem, vielleicht wird das falsch aufgenommen und deswegen hatten wir die halt immer dabei, ne? Oder die sind dann halt mal weggelaufen und haben dann halt selber geguckt, ne?
Ja, das ist ja 2011 reden wir.
2011, ja.
Ist während deinem Kontingent sind Kameraden, also deutsche Kameraden, gefallen?
Nein,
während eurer Zeit keinen Vorfall?
Also bei mir nicht, also bei uns im Verband nicht auf jeden Fall. Was in dem Lager passiert ist, also ich muss sagen, in diesem ganz großen Lager, wo alle Soldaten waren, also wo alles untergebracht war von Kundus, da war ja alles, da waren die Schweden drunter, da waren die Amerikaner und was weiß ich, ne? Die Amerikaner waren auch fast nie da drin. Da kann ich es, also es gab viele, viele Sachen, wo die Engländer, also die Engländer hatten auf jeden Fall Verluste in dem Zeitraum, auch in Kundus, also in Helmand sagt man, glaube ich, dazu. Ne? Da sind wir nicht reingefahren, weil wir es nicht mussten, aber bei uns war es nicht. Bei uns war nur so, das ist halt immer komisch, wenn du halt von zu Hause so lange weg bist, passiert halt zu Hause ganz viel, weißt du? Und Soldaten sind dann halt nur vielleicht für diese 2 oder 4 Wochen zurückgeflogen, um zu Hause halt irgendwelche Probleme zu klären, ne? Zum Beispiel, hier ist irgendwie einer in der Familie gestorben. Das ist ja meistens immer so, wenn man so lange weg ist, total merkwürdig, was für Schicksalsschläge dann immer einschlagen, aber sonst gar nichts mit. Wir hatten einen, wir hatten keinen Toten, aber wir hatten einen Verwundeten, aber das war jetzt, durch Eigenleistung, sage ich mal ganz ehrlich, war eh ein Offizier, nein, mein Scherz, hat er halt selber irgendwie hingekriegt, aber war nichts Wildes halt. Und,
Also hat sich selbst angeschossen aus Versehen, oder? Ja,
hat
sich
durchs Knie da geballert oder so. Das kann halt mal passieren. Dann hat er halt 2 Infusionen gekriegt und dann ist der Tango tanzen gegangen, ne? Also so. Also, aber alles gut.
Ist er dann in Afghanistan geblieben? Nee, oder ist er dann
zu Weihnachten schon zu Hause gewesen? Ich habe Weihnachten da oben gefeiert.
Oh, naja. Okay, was ich jetzt, warum ich das ja natürlich angesprochen habe, es gab ja den Fall, das war gerade 2011, dass ein afghanischer Soldat drei deutsche Soldaten getötet hatte. Und zwar wahrscheinlich im Februar 2011 war das. Der hat einfach auf seine, ich nenne es jetzt mal wahrscheinlich Ausbilder, das Feuer eröffnet und hat dabei drei deutsche Bundeswehrsoldaten getötet, sechs verletzt.
Nordafghanistan.
War dieser, war der Fall für euch da bekannt oder?
Nordafghanistan. Ich bin der Meinung, das war ja nicht Kunduz, ne? Ich bin der Meinung,
normalerweise
Mazar Sharif ist das wahrscheinlich ein Außenposten Opinors, hat man noch früher zugesagt. Opinors, macht Sinn, ne?
Ja. Ich weiß es jetzt.
Da ist das auf jeden Fall vorgetreten. Also das weiß ich noch, weil wenn du es jetzt wieder, wenn du es jetzt angebracht hast, ist, war natürlich aus dem Kopf jetzt raus, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, habe ich davon natürlich gehört, weil das ist ja das Kuriose, du musst halt vorstellen, eine Panzergrenadierkompanie hat drei Züge normalerweise, ne? Also drei Züge, den Alpha, den Bravo, den Charlie, drei Kampfzüge. Und ein Kampfzug davon ist ja gar nicht mit uns in Afghanistan nach Kunduz geflogen. Nämlich, die sind zum Opinors geflogen, ne? Also sage ich mal, ne? Also nach Mazar Sharif.
Ja, das ist auch im Opinors
passiert. Aber auch erst in dem, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die das in dem Zeitraum davor waren oder ob die auch in dem Zeitraum erst geflogen sind, wo wir geflogen sind.
Ja, gut.
Das weiß ich nicht genau.
Naja.
Ja, aber das war da halt. Okay. Aber das ist, also bei uns war halt das Problem, dass ein Soldat, wir haben einen Panzer übernommen, der natürlich der wurde dann ausgesondert, weil der auch irgendwie angesprengt wurde. In unserem Vorkontingent, ne, quasi unsere Vorgänger halt, ne. Aber wir haben damit auch nicht großartig, ne, also rüber gesprochen oder so. Wenn du da runterkommst und probierst, SPZ Marder zu übernehmen, dann hast du ja Druck, ne. Also, das heißt ja, der Chef setzt dir eine Linie und sagt, in zwei Wochen fahren wir raus. Also, bedeutet, du musst alles übernehmen und aufrüsten und erstmal klarkommen, dass du das überhaupt hinkriegst, ne. Aber da war nichts, also war bei uns nichts.
Und es ist ja auch so, dass deswegen, du hattest ja auch gesagt, dass ihr nicht die volle Besatzung, also ich sag mal die Vaterlandsverteidigung Besatzung dabei hattet, weil ihr sehr viel Ausrüstung mitnehmen musstet für die Patrouillen oder eure Ausfahrten, die ihr da hattet. Es ist ja auch so, dass man die extrem gut verpacken muss. Da darf ja in diesem Panzer, gerade weil die Chance angesprengt zu werden, ja, in Afghanistan relativ hoch war, wahrscheinlich noch ist, musstest du ja alles, jedes lose Teil konnte ja zu einem eigenen Geschoss innerhalb des Panzers oder des Fahrzeuges werden, wenn es nicht, sag ich mal, sachgerecht verzurrt war und wie auch immer.
Ja, also auf jeden Fall.
Ja, das war ja auch in der Einsatzvorbereitung immer ein ganz wichtiges Thema. Ich weiß gar nicht, wie es bei uns damals war. Ich glaube, bei uns war in der Einsatzvorbereitung die Vorgabe, dass man innerhalb der Fahrzeuge kein Helm mehr tragen soll und keine Schutzweste, weil die Schutzweste wohl durch die Druckwelle, die entstehen kann, wenn man von unten angesprengt wird, eine riesen Verletzungswirkung auf den Körper haben kann. Aber ich weiß jetzt nicht mehr.
Bei uns beim SPZ Marder war es halt wirklich so, weil das Problem ist, du hast erstmal die drei Luken hinten auf, ne? Also so richtig, so Schutz ist dann auch nicht mehr gegeben, ne?
Also ja, aber du sorgst ja dafür wahrscheinlich, dass der Druck, also wenn du hast ja, die Frage ist, wo du angesprengt
wirst. Ja, natürlich.
Ich denke mal, du wirst ja selten, also ich hätte jetzt nicht gehört, dass die Taliban oder Al-Qaida Luftwaffe hätten. Also, dass du jetzt von oben unbedingt angesprengt wirst, wäre, oder sag ich mal, wäre ja eher unwahrscheinlich.
Ob die mit einer RPG, das flattert den Handy so und so, daneben geschossen, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Aber ich weiß nicht, also wie du sagst, halt ordentlich verstauen und so, das ist klar, Munition und sowas war auch ziemlich kompliziert, muss man ganz ehrlich sagen, weil auch oben natürlich Munition verpackt war und natürlich auch wieder abgedeckt werden musste. Da haben wir natürlich Kisten gebaut und wie auch immer. Da musst du dann ein bisschen kreativ sein, damit du umso mehr mitnehmen kannst, ne, was dir natürlich auch zusteht. Und wenn du mehr kriegst, nimmst du mehr, weil du musst halt überlegen, du hast halt auch viele Waffen halt am Mann gehabt, ne? Also wir hatten ein MG nochmal extra drauf, was ein Soldat hatte, dann hatte der noch ein G36, die P8 hat jeder, also die kleine Pistole hat jeder noch am Mann. Der Richard hat eine Pistole noch, die noch verstaut werden muss. Also der Kommandant, ne, und der Zugführer genauso, also das ist schon viel, ne? Dann die dicken Westen mit den ganzen Munitionssachen drin, dann die Plattenträger an Oder ich hatte zum Beispiel natürlich nicht so viel da unten an, bin ich ganz ehrlich, weil bei so 70 Grad da unten im Panzer scheppert das schon ganz schön, ne? Also dann hast du halt nur ein Handtuch an und halt Schuhe und auch andere
Sachen. Also
auch.
Ein Sauna-Outfit.
Ein Sauna-Outfit halt, ne? So sage ich mal so grob. Aber natürlich auch nicht immer, weil es wurde auch irgendwann mal kalt, ne? Also irgendwann ist in Afghanistan auch mal kalt, ne?
Ja, okay. Ja. Jetzt noch mal eine Sache. Ja. Musstest du als Richtschütze die Waffe einsetzen auf deinem Panzer? Oder gab's?
Nein, ich habe nur auf ein Feld geschossen. Okay. Weil vermutete Wärmequelle da war. Ja, ich sag ganz ehrlich, also, wie soll man das sagen? Es weiß eh keiner, wer ich bin, das ist schon mal ganz gut, aber das Ding ist halt, wenn du immer durch diesen Panzer guckst und immer durch dieses Wärmebildgerät, also dieses richtige, dieser Grünstich, wenn du da durchguckst und irgendeine Wärmequelle aufklären möchtest, dann siehst du halt auch irgendwann ganz viele Quellen. Weißt du, also das macht dich halt schon fertig, wenn du unten bist bei der Hitze. Ne? Ich glaube, der Kopf schaltet irgendwann mal ab und das Auge sieht halt mehr, als es eigentlich da ist. Ne? Aber das war halt so und dann kam der Kommandant halt und dann habe ich natürlich nicht auf diese Wärmequelle geschossen, ne, auf jeden Fall nicht, aber halt 200-300 Meter davor, ne, oder 400, glaube ich sogar.
Also Warnschüsse in dem Sinne.
Genau, und dann war die Wärmequelle auch weg, ne, dann haben wir nächsten Tag halt, mussten wir nochmal rausfahren natürlich, weil wir hatten da natürlich weiter bezogen. Das musste alles quasi beantragt werden beim Chef über Funk auch, dieser Feuerbefehl und so. Dann muss das vom Kommandeur nochmal abgegolten werden. Also es hat echt noch lange gedauert, bis ich erstmal schießen durfte. Ich konnte auch als Einziger, also alle konnten angeblich da drauf wirken. Ist ja klar, dass sie da alle geil sind und eigentlich normalerweise da abdrücken wollen. Also nicht auf die Wärmequelle, nämlich nur diesen Warnschuss abzugeben oder diese vier Schüsse. Ich durfte es aber machen halt. Ja, sind wir halt wieder ausgewichen, ganz normal, wieder ins Lager gefahren, unser Außenlager quasi. Und dann haben wir ganz normal nächsten Tag wieder sind wir da hingefahren. Und dann mussten wir den Bauern halt ein bisschen Geld geben für das Feld. Ne, weil das Feld nicht
ja, so weil toll das, weil, ja, weil das natürlich, wenn sich da so ein Panzer reingräbt, so ein
und
Feld.
Auch die Patronen da drauf eingeschlagen sind, sah das Feld jetzt nicht mehr so toll aus. Und dann gab's, dann hat ja jeder, also unser Zugführer hatte ja so ein Handgeld dabei. Und der konnte das.
Also
dann
wurde der Landwirt dort entschädigt wieder für die, wie sagt man, Flurschäden, glaube ich.
Flurschäden. Ne? Flurschäden. Ja, stimmt, so ungefähr. Ich glaube, $500 waren das oder so, ne? Oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau, ne? Das war ja dann auch seine, der musste das erregeln. Ja. Aber sonst gar nichts eigentlich. Sonst war eigentlich alles halt so halt mal, ja.
Also eigentlich glimpflich, eigentlich gut, immer, ja, guter, immer, immer davon
guter gekommen. Chef halt, guter Chef halt, muss man ganz ehrlich sagen, weil wenn der Chef gut ist und die Mission so annimmt, wie sie auch wirklich ist, ne, dann glaube ich, dass ich bin da schon froh, dass das so gelaufen ist.
Klar. Okay.
Ja.
Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir hier mal eine kurze Pause, gehen dann in den dritten Block, dann sprechen wir nochmal vielleicht im dritten Block ein bisschen über Resolute Support, ein paar kleine Fakten aus, sag ich mal, der Nachfolgemission zu ISAF und ja, dann machen wir hier eine kurze Trennung. Danke, Dampfi,
für deine
Eindrücke und dann bis gleich. Ne?
Bis gleich.
Hier Dampfi an alle kommen. An der Bundeswehrhochschule in München versammelte sich im Jahr 1977 nachts 8 junge Leutnants, um Judenverbrennung zu spielen. Die Anfang 20-Jährigen marschierten unter Sieg heilrufend und Fahne Hochgesang zu einer Müllverbrennungsanlage, beschmierten alte Kartons mit dem Wort Jude und warfen diese ins Feuer. Die dortigen Vorgesetzten meldeten dieses nicht, da die jungen Soldaten am nächsten Tag vermeintlich Reue zeigten. Erst 7 Monate später erfuhren der damalige Verteidigungsminister Georg Leber und die Öffentlichkeit durch einen Journalisten der Frankfurter Rundschau von dem abscheulichen Vorfall. Ende!
Hey Dampfi, wir sind zurück.
Ja, moin.
Na, vielleicht mal ganz kurz, uns ist da ein technischer Fehler unterlaufen. Der dritte Block ist irgendwie kaputt gegangen bei der Aufnahme. Das heißt, wir müssen jetzt quasi einfach nochmal kurz was aufnehmen. Der eigentlich sollte es ein kurzer Block werden. Wir lassen heute auch dafür dann jetzt die Rubrik Unfassbar aus dem Bericht des Wehrbeauftragten erstmal weg. Verschieben wir mal auf die nächste Folge. Und Ja, was wir natürlich noch schuldig geblieben sind, ist, dass wir kurz über die Nachfolgemission zu ISAF, dem Resolute Support, sprechen. Das ist, wie gesagt, die Nachfolgemission für ISAF. Und das Abkommen wurde Ende September 2015 unterzeichnet. Da sind jetzt in Camp Marmal in Mazar-e-Sharif circa 1000 Soldaten und Soldatinnen, dann nochmal 150 in Kabul und Bagram und dann nochmal circa 100 in Kunduz als Train Advice. Ist eine reine Beratungs- und Ausbildungsmission zur Unterstützung afghanischer Sicherheitskräfte. So, und Voraussetzung für Resolute Support ist das Sicherheitsabkommen zwischen Afghanistan und den USA.
Ja,
Und
genau.
ja, und ich denke mal, wir als deutsche Nation werden wahrscheinlich uns so lange daran beteiligen, solange die Amerikaner da mitmachen, also die
Ja.
US-Amerikaner. Und ja, das kann man selbst in den Medien mitverfolgen, wie brüchig das gerade ist, also wie oft jetzt in den letzten Monaten da, ich sag jetzt mal, gedroht wurde, Afghanistan, also die Truppen aus, die US-amerikanischen Truppen aus Afghanistan abzuziehen.
Ja, genau.
Na? Okay. Ja, was gibt es noch zu sagen? Die Quellen zu der Folge, die wir aufgenommen haben, gibt es wieder bei Facebook. Und ja, hast du noch was sonst?
Ja, ich habe auch nichts mehr, ne? Also das hast du ja nochmal gut erklärt. Und
Ja.
ja.
Ja, dann sind wir wenigstens diesmal nicht ganz so lang,
Ja, auf
haben
jeden
nicht so
Fall.
viel überzogen wie zum Beispiel das letzte Mal. Vielleicht war das einfach auch mal ein Fingerzeig, dass uns hier unsere App sagen möchte,
Ja.
haltet endlich die Fresse.
Ja, stimmt da. Ja. Ja, sehr gut.
So, und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, dass auch alle Angaben in dieser Ausgabe ohne Gewähr waren.
Ja.
Schöne Grüße an Sarah, die schon in ihrem wohlverdienten
Ja.
Feierabend ist,
Ja,
ne?
sehr gut,
Wieder
ja.
auf Party-Safari, wie immer.
Ja.
So, und ja, Dampfi, dann
Ja.
hören wir uns spätestens wieder in 2 Wochen
Genau.
zur nächsten Folge, zum nächsten Podcast.
Ja, sehr gut.
Dann sage ich Adieu, mach's gut.
Ja, mach's gut.
Ciao.
Ciao, ciao.